Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messers Schneide. Mein Name ist Julia Riemschneider und mit mir im spontanen Podcast-Studio ist mein Bruder.
Hallo, ich bin der Felix.
Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir sind zwei Ärzte aus Leidenschaft und es gibt wieder einiges, über das wir mit euch reden möchten, beziehungsweise über etwas Schönes, über das wir heute mal berichten wollen. Also lassen wir noch das Intro kurz vorbeigehen und dann geht's auch direkt los.
Was ich sonst immer in die Länge ziehe, hast du aber heute sehr schnell gemacht. Wolltest du versuchen, auch noch das Feedback unterzubringen in dem...
Ja, eigentlich schon, aber dann dachte ich mir so...
Ach, ja komm, jetzt mal.
So jetzt holen wir uns hier mal.
Es ist schon spät.
Ich habe noch einen Kaffee getrunken hier wieder um 17 Uhr und naja.
Julia hat gerade noch eine Cola dekantiert für uns.
Ja, eine eisgekühlte sogar.
Ja, eine eisgefrorene Cola.
Ja, ist mir erstmal der Cola-Eiswürfel ins Glas gedroppt. Dann war ich ganz panisch, weil hier wieder alles voll getropft ist.
Ja, und dann,
egal.
Naja, gut.
Naja.
Dann besinnen wir uns doch nochmal, Julia, und überlegen uns, letztes Mal vor zwei Wochen, da ging es um das schöne Thema Primärarztsystem. Haben wir da irgendwelches Feedback schon in unser Postfach gespült bekommen?
Ich persönlich habe noch nichts gehört. Wir sind aber heute auch relativ früh dran für unsere Verhältnisse mit der neuen Folgenaufnahme. Was mir aber tatsächlich jetzt häufiger begegnet ist, ich hatte schon mehrmals PatientInnen in der Sprechstunde gehabt, die davon Wind bekommen haben, über die Nachrichten darüber informiert wurden und gefragt haben, ob sie denn jetzt schon immer zum Hausarzt kommen müssen, um eben an Fachärzte oder Fachärztinnen weitergeleitet zu werden. Noch ist es nicht so weit, aber es könnte, wie gesagt, passieren, dass es bald so sein wird.
Das wäre ja Weltrekordgeschwindigkeit gewesen.
Das wäre super Weltrekordgeschwindigkeit. Aber ich glaube, es sind eher auch tatsächlich Menschen, die gar nicht aus Deutschland kommen, sondern die das unter Umständen auch schon aus anderen Ländern gewohnt sind.
Ach so, ja. Also nicht im Zusammenhang mit dem Bundesärztetag.
Doch, genau. Also von Nachrichten, ich meine, wurde ja auch schon häufiger drüber berichtet, aber es kam dann, glaube ich, eher so rüber, dass es jetzt halt schon Nägel mit Köpfen gemacht werden.
Ich kann auf jeden Fall noch von was berichten, was nicht so schnell geht. In unserem News-Teil nämlich. Und zwar über die von uns schon bereits angesprochenen Auszahlungen von den Soforthilfen für die Krankenhäuser, die ja sehr klamm sind und die ja nochmal mit dem Geld aus dem Infrastruktur-Sondervermögen ein bisschen gepampert werden sollen. Und zwar wird sich das frühestens im Herbst diesen Jahres, wird wohl das Geld ausgeschüttet werden, nochmal zur Erinnerung. Es geht da insgesamt um 4 Milliarden. Ich habe jetzt hier mal reingeschrieben, ketzerisch Lückenfüllergeld für die Jahre 22 und 23, wo viele Krankenhäuser ja rote Zahlen geschrieben haben deutschlandweit und die können erst nach Beschluss des Haushaltes für dieses Jahr, der ja jetzt erst beschlossen wird, weil wir eine neue Bundesregierung haben, wir berichteten bereits in einer älteren Folge darüber, ausgezahlt werden. Und das Geld ist natürlich überlebenswichtig für viele Krankenhäuser, denn insgesamt haben seit Anfang 2022 80 Standorte Insolvenz angemeldet. Das ist natürlich eine ganz schön große Hausnummer und 80% aller Krankenhäuser schreiben rote Zahlen. Und deswegen werden diese Hilfen immens wichtig, damit halt nicht noch mehr Krankenhäuser pleite gehen als sowieso schon. Und außerdem wurde in dem Bericht, den ich darüber gelesen habe, noch angekündigt, dass auch die Anpassung der Krankenhausreform sich bis nach der Sommerpause ziehen wird. Ich glaube, da hatten wir ja auch schon mal verwundert auf den Koalitionsvertrag geguckt, wie schnell das eigentlich gehen soll. Also wird natürlich nach der Sommerpause erst was. Und im Endeffekt geht es darum, dass den Ländern mehr Möglichkeiten gegeben werden soll, zu entscheiden, welche Kliniken etwa in ländlichen Regionen erhalten werden sollen und welche nicht. Und da soll irgendwie mehr Flexibilität rein. Gibt natürlich keinen Referentenentwurf, der kommt laut Waken erst Juli. Und dann könnte das frühestens im September wohl beschlossen werden. Also wait and see.
Ein langer Atem ist hier auf jeden Fall gefragt.
Dann habe ich noch ein bisschen Kuriosum mitgebracht, etwas aus der kuriosen News-Ecke. Und zwar wusste ich nicht, aber das schließt noch mal ein bisschen an eine unserer letzten Folgen auch an, nämlich wo es um das Thema Alkohol ging. Und zwar, jetzt kommt der Durchbruch, Julia. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, begleitetes Trinken soll untersagt werden. Und zwar wusstest du, dass man in Begleitung von sorgeberechtigten Personen schon ab 14 Jahren in einer Gaststätte Alkohol trinken darf?
Wusste ich tatsächlich nicht, aber ich habe letztens diese News beim Deutschlandfunk gehört, deswegen ist es jetzt aktuell nichts Neues für mich.
Ja, das soll jetzt mal abgeschafft werden. Das geht nämlich noch auf das Jugendschutzgesetz aus dem Jahr 1952 hervor. Also 7 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und ungefähr 40 Jahre vor unserer Geburt. Also ich denke mal, es ist Zeit, das mal zu ändern und die Kinder vor einem unnötig frühen Alkoholkonsum zu schützen.
Wer sich jetzt fragt, was für Alkoholsorten das beinhaltet, ne, hier geht es nur um niedrigprozentiges, ne, in Anführungszeichen. Ich glaube, nur für Bier, Wein und Sekt gilt das.
Genau.
Ne? Ja. Galt es.
Ja, Naja, ja, gilt es immer noch.
Ja.
Wurde noch nicht geändert, das Gesetz. Das kann man ja dann direkt im September mit verabschieden.
Ja, super. Dann haben wir ja schon einiges für die To-Do-Liste. Lassen wir da mal so stehen. Dann biegen wir direkt ein auf unseren Main-Part-Weg. Und zwar, wir haben heute etwas anderes vorbereitet für euch. Es geht heute nicht um ein medizinisches oder gesundheitspolitisches Problem, sondern wir wollen heute mal von etwas Positivem berichten. Und zwar von einem Herzensprojekt, einem ehrenamtlichen Projekt. Und wie es unser Titel schon verraten hat, geht es um Wünsche. Und zwar um letzte Wünsche, denn der ASB, auch bekannt unter dem Arbeiter-Samariter-Bund, ermöglicht seit knapp 10 Jahren deutschlandweit Menschen mit infausten Prognosen die Möglichkeit, noch einmal zum Beispiel in ihrem Lieblingsrestaurant essen zu gehen, an Familienfeier zum Beispiel teilzunehmen oder auch mal in den Zoo zu fahren und Delfine zu streicheln. Und hierbei handelt es sich um ein komplett aus Spenden finanziertes Projekt, wo fast ausschließlich ehrenamtliche Menschen tätig sind, mit Schwerpunkt aus dem Rettungsdienst, und unterstützen das dann tatsächlich in ihrer Freizeit, weil es ihnen eine Herzensangelegenheit ist. Wir haben heute das Glück, dann später auch nochmal ein Interview zu führen mit einer Glücklichmacherin und Wünscheerfüllerin, die das Projekt hier in der Region Rhein-Main leitet, und erfahren aus erster Hand von ihrem Herzensprojekt.
Vorab kommt ihr aber nicht drum herum, nochmal ein paar Hard Facts, die die Julia zusammen recherchiert hat, über den Arbeiter-Samariter-Bund zu erfahren. Jetzt geht's los mit der History-Lesson.
Vielleicht nur kurz zu dem Background. ASB ist es ja nicht unbedingt jedem ein Begriff. Wir wollen hier diese Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation, die national tätig ist, einmal vorstellen und haben uns gefragt, wie kam es eigentlich zu dieser Gründung? Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil 1888 wurde sie initial nicht durch zum Beispiel Ärzte oder Ärztinnen gegründet, sondern tatsächlich durch 6 Zimmerleute ins Leben gerufen. Denn zu dieser Zeit gab es natürlich noch viel, viel mehr Menschen, die im handwerklichen Milieu tätig waren und leider auch immer dementsprechend viele Unfälle. Und da haben sich diese Zimmerleute einfach nicht gut versorgt gefühlt. Und es gab ein Schlüsselereignis 1884 in Berlin, wo es auf einem Bau bei einer Lagerhalle zu einem großen Unglück kam. Da ist nämlich eine 40 Meter hohe Wand eingestürzt und hat dabei viele Zimmerleute schwer verletzt, und es sind sogar 3 Männer dabei gestorben. Und ein Angehöriger dieser Opfer, nämlich Gustav Dietrich, der hat sich gedacht, wie kann das sein, dass da einfach wieder die Hilfe viel zu spät gekommen ist, und gibt es nicht Möglichkeiten für uns, vielleicht auch erste Hilfe zu leisten? Und hat dann Rat gesucht beim Arzt, nämlich dem Dr. Alfred Bernstein, der dann 1888 im November den ersten Lehrkurs für Erste Hilfe bei Unglücksfällen veranstaltet hat. Und der war ausschließlich für Zimmerleute, Maurer und Bauarbeiter gedacht, sowie alle Arbeiter, welche sich für die Sache interessiert haben. Es gab eine geringe Aufwandsentschädigung von damals 25 Pfennig. Ich kann dir leider nicht sagen, wie viel das heute in Euro ist, aber wird wahrscheinlich nicht so viel gewesen sein. Und hat dann eben Menschen gelehrt, was man eben in solchen Fällen machen kann. Dieses Datum, das ist nämlich der 29. November gewesen, gilt seitdem als Gründungsdatum für den Arbeiter-Samariter-Bund oder auch ASB.
Und genau allein für diesen tollen Funfact hat sich das ja schon wieder gelohnt, finde ich, liebe Julia. Da habe ich nämlich auch wieder was gelernt. Und ich denke, ihr alle da draußen auch.
Ja, also seitdem ist dann diese Hilfsorganisation natürlich immer weiter gewachsen. Wir sehen jetzt häufig eigentlich vor allem das ASB-Logo auf vielen Rettungswagen hier in ganz Deutschland, auch auf dem einen oder anderen Noteinsatzfahrzeug, zum Beispiel auch hier in Frankfurt. Und diese Hilfsorganisation hat aber tatsächlich auch ein ganz anderes Projekt noch mit ins Leben gerufen, nämlich den ASB-Wünschewagen. Den gibt es jetzt mittlerweile in Deutschland seit knapp 10 Jahren. Der erste wurde damals 2014 ins Leben gerufen vom Regionalverband Ruhr. Es ist natürlich in Deutschland was sehr Neues gewesen zu diesem Zeitpunkt, aber es gab zuvor auch schon andere Wünschewagen, zum Beispiel in den Niederlanden.
Exakt. So wie wir es nämlich erfahren haben, geht es zurück auf eine Geschichte, wo ein ehemaliger Krankenwagenfahrer einen Menschen in Holland ins Krankenhaus gebracht hat, der dann im Rahmen seiner Fahrt dorthin am Hafen vorbeigefahren ist, der entsprechenden Stadt. Und der Patient, der sich bei ihm im Wagen befand, sagte dann, wie gerne er nochmal, er war wohl schwer krank, wie gerne er nochmal auf dem Meer gewesen wäre, weil er wäre wohl Matrose gewesen oder irgendwie hätte was mit dem Meer zu tun gehabt, und er wäre halt gern nochmal aufs Wasser raus. Und dann hat der Mann den Patienten abgesetzt und hat sich danach so gedacht, es kann ja nicht sein, dass dieser Wunsch jetzt nicht mehr in Erfüllung gehen kann, und hat dann organisiert, dass dann in den nächsten Tagen halt dieser Patient nochmal aus dem Krankenhaus heraus in ein Krankenfahrzeug und dann am Ende auf ein Schiff gebracht wurde, um dann diesen Wunsch nochmal zu erfüllen. Und das ist sozusagen der Ursprung gewesen.
Sehr, sehr schöner Hintergrund. Seit 2014, wie gesagt, in Deutschland, es gibt nicht nur noch die Krankenwegen, sondern es gibt jetzt eben auch die Wünschewegen. Und zwar sind mittlerweile tatsächlich in allen Bundesländern welche vertreten. Zum Beispiel in Hessen gibt es den im Rhein-Main-Gebiet seit 2017 und kurz danach ist noch einer in Nordhessen auch etabliert worden, 2019. Aber insgesamt gibt es jetzt, ich glaube, knapp, das ist gar nicht aufgeschrieben.
23 oder 24.
Ja, 23 habe ich auch gerade im Kopf, ja. Ne? Ich finde die Zahl gerade nicht, aber 23 Standorte mit Wünschewagen und Wünscheerfüllern, die eben ihre Fahrgäste mit tollen Ausflügen glücklich machen können. Was wie gesagt ganz wichtig ist, es ist ein vom ASB ins Leben gerufenes Projekt, was fast ausschließlich von Spenden finanziert wird. Ne? Alle ehrenamtlichen Mitarbeitern, die dann die Wünschewegen fahren und die Fahrgäste glücklich machen. Es gibt wenige Angestellte vom ASB, die bezahlt werden, weil dann eben doch die Projektorganisation sehr, sehr aufwendig ist zum Teil. Aber es soll natürlich auch jedem nochmal der letzte Wunsch erfüllt werden. Was natürlich noch umso schöner ist, es gibt eine ganz, ganz tolle Reportage vom HR, die wir auch nochmal bei uns natürlich verlinken, wo man nochmal einen Eindruck bekommt auch, dass natürlich nicht nur Helfer beim ASB sich ehrenamtlich beteiligen, sondern dass man auch ganz, ganz viele Menschen im Rahmen von diesen Wünschen auch noch mit ins Boot holt, die dann auch letztendlich ihre Arbeit unentgeltlich möglich machen. Zum Beispiel war da ein Beispiel noch vom Technischen Hilfswerk, Vermieter von Ferienwohnungen, kostenlose Eintritte für Konzerte, Zoobesuche. Man versucht wirklich, alles möglich zu machen.
Ja, Julia, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir schon mal einen ganz guten Überblick bekommen, was der Arbeiter-Samariter-Bund auf der einen Seite ist und was auch der Wünschewagen ist. Und ich denke, jetzt ist es Zeit, unsere Interviewpartnerin für die heutige Folge hinzuzuholen. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und sehen uns gleich auf der anderen Seite.
Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir haben, wie am Anfang schon angekündigt, Michaela Loos für uns gewinnen können. Die ist heute extra in die Wittelsbacher Allee gekommen zur Aufnahme und erzählt uns heute nochmal ganz genau, was mit dem Wünschewagen auf sich hat und wie vor allem so eine Wünschefahrt aussieht. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Michaela, du bist ja zusammen mit deiner Kollegin Levana Klaassen die Projektkoordinatorin hier beim ASB für den Wünschewagen und wie du eben schon erzählt hattest, seit Tag 1 auch als Wunscherfüllerin mit dabei.
Ne? Ja, das ist richtig.
Seit 8 Jahren dann jetzt mittlerweile. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu dir sagen und wie du dazu gekommen bist.
Ja, ich bin im Rettungsdienst gestartet mit einem freiwilligen sozialen Jahr, habe dann im Rettungsdienst gearbeitet und 2016 kam dann der Aufruf vom ASB, wir starten mit einem Projekt, das heißt Wünschewagen und wir suchen jemanden, der rettungsdienstliche Qualifikationen hat oder pflegerische Ausbildung. Und dann war für mich sofort klar, als ich gelesen habe, was der Wünschewagen macht. Ich bin dabei, ich starte und war in der ersten Schulung und bin als ehrenamtlicher Wunscherfüller gestartet.
War da viel Neues mit dabei in der Schulung für dich oder hat es dich jetzt gar nicht vor so große Herausforderungen gestellt?
Für die Rettungsdienstler ist die Herausforderung in der Schulung, sich mit dem Thema Sterben und Tod näher zu beschäftigen. Das ist halt ein großer Unterschied. Im Rettungsdienst hat man die Patienten kurzzeitig, man versorgt die, gibt sie ab und dann ist das, dann hat man keinen Kontakt mehr. Und auf der Wunschfahrt mit unseren Fahrgästen besteht schnell eine Beziehung. Wir hören ja über ihre Lebensgeschichte, über ihr Schicksal. Wir lernen die Familie kennen. Es fließen doch auch immer mal Tränen. Die Emotionen sind da. Und wir verbringen sehr nah den ganzen Tag miteinander. Und das muss man als Retter lernen und gucken, ist das was für mich? Kann ich da trotzdem mit gut abschließen oder nehme ich das mit nach Hause? Das ist also ein großer Unterschied.
Was macht dir mehr Spaß, das Projekt an sich zu organisieren oder dann wirklich auch die Fahrten zu begleiten? Was würdest du sagen?
Das ist beides toll. Also es ist beides, weil die Projektkoordination haben wir sehr viele tolle Gespräche auch schon im Vorhinein mit den Angehörigen, mit den Anfragenden oder mit Freunden und können da auch schon viel unterstützen. Also da kriegen wir auch oft eine Rückmeldung, das tut so gut, jemanden zu haben, der einem auch mal zuhört. Also auch da leisten wir einen wichtigen Beitrag und fühlen uns geehrt, dass das so verstanden wird und dass wir da auch schon Menschen unterstützen können.
Hast du so ungefähr eine Zahl für uns, wie viele Anfragen ihr so im Monat bekommt und wie viele ihr dann tatsächlich auch umsetzen könnt?
Also jetzt im Jahr 2025 hatten wir bisher 77 Anfragen gehabt. Allerdings sind nur 13 Wunschfahrten tatsächlich jetzt in die Tat umgesetzt worden. Das liegt aber nicht daran, dass wir die Kapazitäten nicht haben, eine Warteliste oder sonstiges, sondern das liegt daran, dass von unseren Wunschanfragen ungefähr 2/3 abgesagt werden, weil der Fahrgast es sich nicht mehr zutraut, er sich von seinem Zustand her so verschlechtert hat, dass die Wunschfahrt dann im Laufe der Planung irgendwann abgesagt wird. Ja.
Und das ist auch natürlich super schade. Was würdest du sagen, wenn ihr die Anfragen bekommt, was ist so die größte Herausforderung im ersten Moment für euch als Projektorganisatorin? Ist es eher so, das Projekt auf die Beine zu stellen oder die Hintergrundinformationen auch zu den Fahrgästen dann tatsächlich einzuholen?
Also im ersten Moment erstmal der Überblick, zu gucken, was für Bedarfe hat unser Fahrgast, was muss dann organisiert werden, welche Wunscherfüller brauchen wir, vielleicht doch nochmal eine spezielle Ausbildung eines Wunscherfüllers, wen können wir schicken und so erstmal den Überblick zu kriegen, was wird alles benötigt für die Erfüllung dieses Wunsches. Ja.
Vielleicht auch für jemanden, der hier heute zuhört und sich interessiert, wie viel Vorlauf braucht ihr ungefähr für so eine Organisation?
Da kommt es immer so ein bisschen drauf an, was der Wunsch ist. Ja, also wir haben ja viele Tagesausflüge. Da muss ich sagen, innerhalb von 1 bis 2 Wochen setzen wir die Wunschfahrten um. Mehr Zeit haben wir in der Regel auch nicht, muss man sagen. Und trotzdem sind 2/3, die nicht stattfinden. Es gibt auch mal mehr Tagesausflüge. Das heißt, wenn jemand wenn die Wunschfahrt der Ort weit weg ist, wir müssen ihn an einem Tag erreichen. Das gibt unser Projekthandbuch vor. Nur wenn wir den ganzen Tag dann unterwegs waren, gefahren sind, um den Ort zu erreichen, dann übernachten wir, haben dann einen Tag an dem Wunschort und am 3. Tag fahren wir zurück. Und das bedarf natürlich nicht eine längere Organisation. Ja, wir müssen dann gucken, was für Bedarfe hat der Fahrgast für die Übernachtung. Braucht er ein Pflegebett? Können wir ein Pflegebett in einem Hotel organisieren? Reicht das aus? Brauchen wir ein Pflegeheim oder ein Hospiz, was uns unterstützt? Und je nachdem ist das natürlich ein bisschen aufwendiger und dauert dann auch mal länger. Aber trotzdem, auch sowas haben wir schon in 1-2 Wochen gewuppt.
Wahnsinn. Was würdest du sagen, wenn du jetzt eine Anfrage bekommst, ist so am allerwichtigsten, vielleicht auch für die anfragen, was für Voraussetzungen müssen die mitbringen? Sprich vielleicht ein Überblick über die Krankengeschichte, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Was würdest du sagen, um den Prozess zu beschleunigen, was brauchst du, wie kannst du am schnellsten agieren?
Also die Menschengruppe, die wir ansprechen, sind erstmal Menschen, die eine lebenslimitierende Diagnose haben, die nicht mehr mobil sind und bei denen die Angehörigen, Zugehörigen, die Freunde es nicht mehr schaffen, denjenigen selber mobilisiert zu bekommen oder erhöhter medizinischer Bedarf ist. Das ist erstmal so die Gruppe, die dann unsere Fahrgäste sind. Und für die Beschleunigung, ja, bei uns geht's auch nicht ohne Papierkram. Nach dem Erstkontakt schicken wir halt Unterlagen zu und wir fangen erst an mit der Wunschplanung, wenn die Unterlagen ausgefüllt zurück sind. Das ist gar nicht viel, da braucht keiner vor zu erschrecken. Das sind nur 3 Seiten, Stammdaten zum Fahrgast und eine ärztliche Bescheinigung. Aber auch da geben wir schon immer mit auf den Weg. Da geht's uns nicht darum, dass der Arzt uns jetzt bestätigt, dass auf der Fahrt kein Notfall passiert. Es geht nur darum, ist es zumutbar für den Fahrgast? Das möchten wir nochmal aus medizinisch-fachlicher Sicht bestätigt haben, ja, dass das in Ordnung geht.
Ja. Du hast ja gerade gesagt, das ist ja speziell ein Angebot für Menschen mit lebenslimitierenden Krankheiten. Gibt es denn sonst andere Faktoren, wo ihr sagt, okay, ein bestimmtes Alter, ab dem ihr erst fahren könnt zum Beispiel oder irgendwas, was ihr auf gar keinen Fall einfach machen könnt vielleicht auch?
Altersmäßig sind wir da komplett unabhängig. Also da fahren wir jedes Alter. Unser jüngster Fahrgast war 4 Jahre alt gewesen und unser ältester 101. Also da ist alles offen. Kinder haben wir doch tendenziell eher weniger als Fahrgäste. Da gibt's, erklären wir uns so, doch nochmal vermehrt spezielle Angebote für Kinder. Und Kinder kann man halt selber doch noch ganz gut mobilisieren. Die kriegt man dann mit Auto und wenn man ein SHPV-Team oder so hat, also jemanden, der damit unterstützen kann, was das Medizinische angeht, noch selber organisiert. Ab dem Teenageralter wird es dann schwierig, wenn jemand liegend transportiert werden muss. Da sind dann die Anfragen doch eher höher.
Ihr habt ja den Wünschewagen und du hast uns ja eben schon mal ein paar Bilder gezeigt. Vielleicht kannst du ja unseren Zuhörern mal einen kleinen Überblick darüber geben. Von außen sieht es ja doch eher aus wie ein Krankenwagen, aber du hast schon gesagt, das ist kein umgebauter Krankenwagen. Ne? Das ist schon eine Sonderanfertigung.
Genau. Jeder Wünschewagen ist eigens für seinen Zweck gebaut worden, denn wir haben eine absolute Besonderheit. Das sind die großen Panoramafenster, dass unser Fahrgast auch rausschauen kann. Und sowas findet man in einem Kranken- oder Rettungswagen einfach nicht vor. wir haben die medizinischen Geräte in Schränken versteckt, wir haben eine wummliche, heimliche Atmosphäre draus gemacht, wir haben einen Sternenhimmel und viel Blauton mit drin, dass es nicht so klinisch weiß aussieht. Richtige Bettwäsche, Blumen.
Ja, ja, also wir haben es eben schon gesehen, mich hat vor allem der Sternenhimmel sehr abgeholt. Ich könnte mir vorstellen, selbst wenn man im Dunkeln nicht mehr so viel draußen sehen kann, das ist trotzdem eine sehr schöne Atmosphäre. Dann auch auf der Heimfahrt nach dem Ausflug. Ja. Es gibt auch einen Kühlschrank, habe ich gehört. Es gibt eine sehr schöne HR-Reportage, die ich mir auch vorweg angeguckt hatte. Und da hieß es auch, man könnte da einen kleinen Piccolo verstauen. Gibt es so Besonderheiten, die ihr mal in diesem Kühlschrank dann mit euch mittransportiert habt? Also bestimmte Wünsche von Patienten oder Fahrgästen?
Von Fahrgästen spezielle Wünsche nicht. Was absolut immer in diesem Kühlschrank erstmal dabei ist und mitfährt, ist die kleine Notfall-Snackbox für unsere Wunscherfüller und auch den Fahrgast und die Angehörigen. Da ist so ein bisschen was Süßes drin, dass man, wenn man unterwegs dann mal eine Heißhungerattacke hat oder sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zucker, und alles andere wird dann nach Bedarf eingeladen.
Sehr schön. Und zwischendurch kann man auch immer stoppen und...
Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Wir machen gerade auf längeren Wunschfahrten alle 2 Stunden ungefähr Pause. Zum einen, dass die Wunscherfüller dann sich mal mit dem Fahren abwechseln können und dass der Fahrgast auch mal die Möglichkeit hat, anders gelagert zu werden. Der hat ja die Möglichkeit, im Wünschewagen liegend transportiert zu werden, kann sich aber auch hinsetzen, und da ist auch die Möglichkeit, das mal mal zu wechseln und eine Pause zu machen. Das ist ganz wichtig.
Du bist ja seit 8 Jahren mit dabei. Was sind so die Einsätze, die dir jetzt am meisten im Kopf geblieben sind?
Am meisten bleiben mir immer die Wünsche, die mit im familiären Setting zu tun haben, in Erinnerung, weil das halt doch sehr, sehr emotionale Wünsche dann sind. Zum Beispiel eine ältere Dame, die dann nochmal zur Taufe der Urenkelin wollte, und da hat die Familie gesagt, wie sollen wir das organisieren, das geht nicht. Und dann kam halt die Wunschanfrage an uns, und dann haben wir gesagt, ja, klar, machen wir das, und sind dann mit der zur Taufe gefahren und wurden danach, das ist dann immer abhängig, wie der Fahrgast, wie fit er noch ist und ob er möchte. Der Dame ging es soweit gut, und dann ging es halt noch zum Familienfest im Anschließenden. Und da merkt man halt, dass das sehr emotional ist. Und als wir dann gesagt haben, oder die Dame gesagt hat, jetzt möchte ich gerne heim, ich bin erschöpft, mir reicht es jetzt, hat sich die ganze Familie nochmal bei ihr verabschiedet im Einzelnen. Und man hat gemerkt, dass das, weil die kam aus ganz Deutschland, weil sie wussten, das ist das letzte Mal, sie sehen zu können. Und das war halt ein Abschied für immer. Und das bleibt einem natürlich sehr in Erinnerung. Ja.
Kriege ich so schon Gänsehaut, wenn ich das höre. Wahnsinn.
Das macht glücklich und traurig zugleich irgendwie, ne? Das
zu hören. Ja. Aber es gibt halt den Familien, also es gibt allen einfach viel. Für den Fahrgast ist es toll, dass er nochmal an dem Erlebnis teilhaben konnte, dass er die Familie nochmal sehen konnte, dass man sich auch verabschieden kann. Und das ist für alle Beteiligten wichtig. Und die Erinnerung dann für die Familie noch über den Tod dann hinaus.
Und würdest du sagen, das sind schon die meisten Fahrten, die ihr macht, die sonst gerade in so persönlichen Settings dann stattfinden? Oder habt ihr vielleicht auch wirklich mal Anfragen gehabt, wo ihr so dachtet, boah, das ist schon echt teuer, vielleicht auch... größere Events, wo man nicht unbedingt Karten für bekommt oder so. Gab es da schon Dinge, die ihr vielleicht auch von vornherein gesagt habt, okay, das geht nicht?
Nee, geht nicht, gibt's erstmal nicht. Wir hören uns das an, wir telefonieren und organisieren viel. Deswegen ist die Stelle im Büro, in der Projektkoordination halt auch hauptamtlich besetzt. Das ist die einzige hauptamtliche Stelle, die es im Wünschewagen gibt, weil halt organisatorisch viel hinten dran steht. Also wir hängen viel am Telefon, wir recherchieren viel und versuchen halt einfach Dinge möglich zu machen und fragen uns durch und werden dann durchgereicht, erreichen aber dann meistens unser Ziel. Also der Wünschewagen Rhein-Main war zum Beispiel einmal auf Helgoland gewesen. Helgoland sind Autos nicht erlaubt. Und die Fähre, die rüberfährt, ist jetzt nicht unbedingt für Autos ausgelegt. Aber es gibt eine Fähre, die zur Versorgungsfahrt rüberfährt, wo dann auch der Wünschewagen, der halt auch über 3,5 Tonnen hat, ja, der ist ja für die, die keine Vorstellung haben, eine Größe von einem Mercedes Sprinter. Und ja, der muss ja auch auf die Fähre passen. Und es gab eine Fähre, die mussten wir dann um eine gewisse Zeit erreichen. Und wenn man dann vom Rhein-Main-Gebiet dorthin fährt, muss man genug Luft einplanen, dass das dann passt, dass man pünktlich ankommt. Da war schon Daumen drücken. Aber auch das war möglich. Der Wünschewagen durfte auf Helgoland fahren.
Wow, das ist Respekt, dass ihr das organisiert bekommen habt.
Ja, und Stadionbesuche, ne? Weil du sagtest, Karten, ob es das Konzert ist oder das Fußballspiel, da werden wir in der Regel sehr, sehr großzügig und toll unterstützt von den Veranstaltern, und die dann sagen, wir gucken, dass da was möglich ist.
Dürft ihr auch ins Ausland fahren? Also jetzt sage ich mal, wenn jemand gerne nochmal an die Adriaküste wollen würde oder nach Österreich in die Berge oder in die Schweiz, keine Ahnung.
Also wir vom Wünschewagen Rhein-Main fahren nicht ins Ausland. Es gibt Standorte, die grenznah stationiert sind, die dann ins Nachbarland auch fahren. Da wir recht zentral liegen, ist es halt mit dem an einem Tag erreichbar. Und es sind natürlich immer auch sehr große rechtliche Hürden, die man einfach im Kopf haben muss. Ne? Sei es jetzt für unsere Wunscherfüller, wo wir sagen, wir möchten die da doch so ein bisschen auch schützen oder ihnen da nicht noch mehr aufbürden, weil wenn man dann die Sprache nicht spricht, das ist organisatorisch was zu klären. Man steht dann irgendwo in einem fremden Land. Und was man halt auch bedenken muss, wenn der Fahrgast sich verschlechtert und muss dort dann ins Krankenhaus, damit endet die Wunschfahrt. Und wie kommt er zurück? Das ist einfach so eine riesen Baustelle, wo wir bisher gesagt haben, wir bleiben in Deutschland.
Ja,
hier gibt es ja auch genug zu tun.
Genau.
Ich hatte ja eben schon die HR-Reportage einmal erwähnt. Da war auch, also wirklich der erste Beitrag war von so einem ganz jungen Paar, die dann nochmal zusammen an Edersee gefahren sind. Und das war wirklich eine Wahnsinnsinszenierung, fand ich auch, mit wo ihr noch das technische Hilfswerk mit einbezogen hattet und dann noch so eine Feuershow gemacht wurde und alles ja dann auch wieder spendenfinanziert abgelaufen ist. Ja. Wenn ihr anfragt, habt ihr das Gefühl, ihr seid, also man kennt euch schon oder ist es dann schon für viele einfach was, ein neues Projekt, aber wo alle gerne mitmachen?
Es ist unterschiedlich, wobei ich denke, dass der größere Teil das Projekt auch kennt. Also meistens ist so, dass es dann heißt, ah ja, Wünschewagen haben wir schon mal gehört. Es gibt auch immer mal den einen oder anderen Anlaufpunkt, wo wir regelmäßig oder auch andere Wünschewagen. Wir haben ja in Deutschland mittlerweile 23 Standorte. Von daher ist das Projekt Wünschewagen dann schon in Deutschland auch ganz gut bekannt. Und irgendein Wünschewagen war meistens dann schon mal, gerade wenn es irgendwelche Museen oder so sind, wo man sagt, ah, oder Musicals oder so Theater, Stadien, da sind wir doch recht bekannt mittlerweile und werden auch, wie gesagt, toll unterstützt.
Ich persönlich stelle es mir immer sehr schwer vor, auch vor allem, also gerade schon, ich meine, wie gesagt, du hast von der Taufe gesprochen, da kriege ich schon eine Gänsehaut. Wie ist denn so dein Empfinden? Ist es sehr emotional belastend auch? Also ich meine, es ist natürlich eine super schöne Arbeit, aber bleibt dir da viel immer im Kopf, worüber du dann irgendwie nachträglich auch noch viel nachdenkst? Oder ist es für dich so, Fahrt abgeschlossen, ich freue mich aufs nächste Projekt?
Eher Fahrt abgeschlossen, ich freue mich aufs nächste Projekt. Man hat natürlich Erinnerungen wie die Taufe, das vergisst man nicht. Was aber jeder Wunscherfüller für sich auch beobachten muss, ist, nehme ich das zu sehr mit nach Hause, wenn ich davon träume, wenn ich nicht schlafen kann, wenn es mich belastet, dann müssen wir einfach gucken, da finden wir eine Lösung oder ist es vielleicht nicht das geeignete Projekt für dich, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und es hilft halt auch darüber zu sprechen, ne? Also einfach nochmal zu berichten, Freunde oder Partner zu haben. Was an der Stelle ganz wichtig ist, dass wir also absolut anonymisiert, also die Persönlichkeitsrechte unseres Fahrgasts werden zu 100% gewahrt. Da gibt es auch eine Datenschutzerklärung, da kann er sagen, möchte er, dass Fotos veröffentlicht werden oder möchte er das nicht. Wir nennen im Voraus nicht, wo wir hinfahren, dass es wirklich der Fahrgast bestimmt, inwieweit er das öffentlich machen möchte oder wie weit er seine Privatsphäre haben möchte.
Macht Sinn. Ihr nehmt eine Begleitperson ja auch noch mit immer. Wird es häufig genutzt oder nehmt ihr häufig dann eher nur den Fahrgast an sich mit eigentlich?
Nee, meistens fährt schon jemand als Begleitperson mit. Der Fahrgast darf entscheiden, wer mitfahren möchte. Und oft ist es dann doch so, dass Angehörige und Familien dazukommen möchten. Da fragen wir auch immer, ob das dem Fahrgast recht ist. Also der Fahrgast ist der Chef, der bestimmt, der sagt, wie er den Tag gestalten möchte und mit wie vielen Leuten drumherum. Und dann stimmen wir das aber gemeinsam ab. Dann kommt dann die Familie, entweder fährt sie hinterher oder kommt dann an den Wunschort und man trifft sich dann.
Eine gute Information, das hattest du ja schon mal in einem anderen Podcast auch erwähnt, Thema Überraschung. Ne? Mhm. Also das wird es vielleicht auch nochmal, sonst für alle Interessierten auch nochmal erklären. Ich glaube, das ist natürlich immer schön, jemanden gerade mit sowas nochmal überraschen zu wollen, aber du hast schon mal gesagt, das ist nicht so sinnvoll unbedingt. Ne?
Nein, also da hat sich die Erfahrung auch gezeigt, dass Fahrgäste das gar nicht unbedingt mehr, dass sie nicht mehr raus möchten, dass sie zum einen sagen, ich möchte, klar, wenn wir mit dem Wünschewagen irgendwo auftreten und wir hatten jetzt zum Beispiel vor kurzem eine Wunschfahrt hier in den Frankfurter Zoo gehabt und dann sind wir aber, weil der Fahrgast war nicht mehr mobilisierbar in einen Rollstuhl, mit der Trage durch den Zoo gelaufen. Natürlich gucken die Leute und das muss man wissen und für sich entscheiden, stört mich das oder möchte ich das oder da gibt es halt auch Fahrgäste, die sagen, nee, ich möchte auch das Bohai drumherum nicht mehr mit der Familie und das wird mir alles irgendwie zu viel. Überraschung hat sich auch herausgestellt, dass dann, also haben wir öfter mal Anfragen schon, dass es heißt, oh, wir haben die Idee und wollen den überraschen. Und dann sagt der Fahrgast, das ist aber gar nicht, wenn ich mir was aussuchen darf, mein letzter Herzenswunsch. Mhm. Ja, sondern dann sagt er also ganz ehrlich und auch da persönliche Erfahrung, eine Fahrt in einen Tierpark gemacht. Der Fahrgast fand es auch alles ganz toll. Wir waren nachher zusammen noch essen und die Familie fragte, und wie fandest du es denn? Und er sagte, war so ein bisschen bedrückt und ich schon so, oh je. Und dann sagt er, wie gern wäre ich nochmal in meinen Garten gefahren. Und dann dachten wir so, oh wei, ne, das hätten wir doch problemlos organisieren können. Und das tat uns halt dann schon so im Herzen. Der war jetzt nicht unzufrieden mit dem Ausflug, aber man hat einfach gemerkt, so tief im Inneren dachte er sich so, der Garten wäre auch schön gewesen.
Ja. Aber jetzt mal in dem konkreten Fall vielleicht blöd gefragt, könnte man dann auch nochmal fahren? Weil ich meine, wenn man jetzt sagt, man hat dann was ganz Niedrigschwelliges oder sagt, ich wollte eigentlich nochmal einen Eisbecher im Eiskaffee essen oder so. Weil es ist ja klar, dass man euch jetzt nicht fünfmal buchen kann oder so, aber ob genau, man als Fahrgast also so für so eine kleine Sache dann nochmal vielleicht mitfahren kann, wenn man sagt, ach, es ging ja doch noch ganz gut.
Also es gibt eine Fahrt, ja, einen Wunsch tatsächlich pro Fahrgast. Okay. Wenn es jetzt um die Ecke, ja, wäre oder so, dann ist es auch und der Tag das zulässt und das Team und der Fahrgast man bespricht und sagt, man hält noch mal gerade bei einer Eisdiele, ja, noch mal einen Kaffee trinken. Das sind so Sachen, die spontan dann zusammen entschieden werden. Ne? Ja. In dem Fall war der Garten leider etwas weiter weg, ja, und das, ja, war dann einfach nicht mehr. Ne? Aber wir gucken schon und sprechen miteinander. Das, ja, ist dann. Aber wenn es auf dem Weg liegt, wir hatten auch eine Wunschfahrt, da hat der Fahrgast dann geäußert, der wollte das Geburtshaus noch mal sehen, wo er groß geworden ist, und hat dann gesagt, oh, ein Friedhof und nochmal von meinen Eltern ans Grab, das wäre schön. Und das lag auf dem Weg und dann haben wir gesagt, na klar.
Das ist so schön.
Wir, machen,
ja,
wir.
Ja. Wow, Wahnsinn. Was würdest du sagen, sind so in Frankfurt oder vielleicht auch Darmstadt, weil da kommen wir ursprünglich her, die häufigsten Ziele vielleicht auch? Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das ja, also es ist natürlich individuell, aber gerade so Zoo, Stadion oder sowas, kriegt ihr vielleicht häufiger auch mal Anfragen, oder?
Genau, also der Zoo ist schon recht häufig, Opel Zoo, Frankfurter Zoo, wobei auch da haben wir eigentlich deutschlandweit viele Zoos, die dann angefragt werden. Also wir sind gar nicht so, dass wir jetzt hier regional, nur weil wir der Wünschewagen Rhein-Main sind und in Frankfurt stationiert sind, ist es nicht so, dass das dann auch der Hauptradius, in dem wir unterwegs sind, sondern wir fahren wirklich in ganz Deutschland Stellen an, weil dann irgendeine Erinnerung ist. Mhm. Ob es dann der Zoo, sag ich mal, in Saarbrücken war, weil man da mit der Familie mal ein tolles Erlebnis hatte. Und ansonsten Stadien, Zoos, das sind schon so Konzerthallen, ja, oder so, ja.
Aber die Fahrgäste kommen schon aus dem Gebiet jetzt hier Rhein-Main?
Also der Wünschewagen Rhein-Main ist bis auf Nordhessen für ganz Hessen zuständig. Nordhessen, da steht der nächste Wünschewagen in Kassel. Die haben dann das Einzugsgebiet der Fahrgäste und wir haben den ganzen Rest von Hessen, den wir abdecken und holen da unsere Fahrgäste ab und fahren aber dann in ganz Deutschland.
Habt ihr jetzt aktuell schon Projekte wieder geplant oder in Planung?
Meinst du jetzt Wunschfahrten? Mhm. Hm. Ja, im Moment ist es die Anfragenhäufigkeit sehr, sehr hoch. Wir sind aktuell in Planung von Wunschfahrten und haben aktuell 2, 3, die jetzt demnächst starten werden schon und einige Anfragen, die in Bearbeitung sind.
Sehr schön. Wie wir schon häufiger gesagt haben, also es ist absolut auf Spenden finanziert, ne? Was vielleicht ganz wichtig ist für alle, die auch Anfragen haben, ne? Es ist gut, frühestmöglich natürlich auch mal den Kontakt aufzunehmen zu euch, ne? Das gibt ja über die Internetseite, wir verlinken es auch nochmal, Kontaktmöglichkeiten, entweder Telefon oder auch per Mail, habe ich gesehen.
Genau, und wir haben auch ein Kontaktformular.
Perfekt. Verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal für alle Interessierten. Ansonsten, du hattest ja schon gesagt, es ist ja relativ kurzfristig und ihr seid ja auch immer froh, sonst einen möglichst großen Pool auch zu haben, ne, an Menschen, die eine bestimmte Ausbildung haben. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen, vielleicht für den einen oder anderen, der Lust hat, sich bei euch zu bewerben.
Genau. Also als Grundvoraussetzung, um als ehrenamtlicher Wunscherfüller tätig zu werden, ist entweder eine sanitätsdienstliche Ausbildung oder rettungsdienstliche Ausbildung beziehungsweise eine pflegerische Ausbildung. Die muss mitgebracht werden, das schaffen wir nicht, das können wir nicht schulen. Und dann gibt's nochmal eine 2-tägige Wunscherfüller-Schulung bei uns am Standort hier in Frankfurt, wo wir dann nochmal speziell auf das Projekt Wünschewagen und da die Besonderheiten eingehen. Und was wichtig ist für die, die Interesse haben, wir haben als Pflichtstunden angesetzt, dass man 6-mal im Jahr zur Fortbildung kommen muss. Das ist so, weil wir einfach uns regelmäßig gerne sehen wollen. Wir möchten gerne als Projektkoordination unsere Wunscherfüller kennen. Da es ja auch ein sehr emotionales Thema ist, ist es uns einfach wichtig, da einen guten Kontakt zu haben, gutes Verhältnis. Und wenn was ist, dass die Leute dann, also unsere Wunscherfüller, sich auch trauen, uns anzusprechen, ne? Dass wir den Blick haben. Also das ist so eine Voraussetzung, da sagt halt der ein oder andere, das schaffe ich zeitlich nicht, das ist okay, aber das muss man halt wissen, das 6-mal im Jahr.
Ja, also wirklich ein super, super tolles Projekt. Super toller Einblick heute für uns. Ich weiß nicht, Fix, hast du noch irgendeine Frage?
Nee, ich bin wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich.
Und sehr beeindruckt.
Ja, Michaela, hast du vielleicht noch irgendwas, wenn du jetzt schon bei uns zu Gast bist, was du vielleicht loswerden willst, wo du nochmal drauf aufmerksam machen möchtest?
Also ganz wichtig ist uns, dass die Leute trauen, sich bei uns zu melden. Also du hast ja gesagt, ihr verlinkt das Ganze nochmal. Man kann uns jederzeit anrufen und einfach Fragen stellen. Also wenn jemand sagt, ich bin mir nicht sicher, ist das überhaupt was für ein Wünschewagen, einfach kurz anrufen und nachfragen. Das kostet nichts und da stehen wir gern mit Rat und Tat zur Verfügung.
Super. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die super tollen Einblicke und die Gänsehautmomente, die du uns bereitet hast.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. So, das war wirklich ein tolles Interview. Vielen, vielen Dank, liebe Michaela, auch nochmal an dieser Stelle von uns. Und wir haben wirklich einen tollen Einblick bekommen, glaube ich, in eine Wunschfahrt, in das ganze Projekt, was noch dahinter steht und die ganze Arbeit vor allem, die so, so viele Menschen dann leisten, um ihren Mitmenschen nochmal so einen letzten Wunsch zu erfüllen.
Ja, vielen, vielen Dank an alle, die da draußen sich da in diesem Projekt auch engagieren. Das sind ja ganz viele, haben wir ja gehört, 34 Stück.
Allein hier?
Ja, im Rhein-Main-Gebiet für den Wagen schon. Und das ist natürlich eine super ehrenamtliche Tätigkeit und da wünschen wir euch weiterhin ganz viel Erfolg und tolle Erlebnisse.
Wir wollen noch einmal ganz kurz zusammenfassen für jeden, der jetzt vielleicht Lust bekommen hat, nochmal für einen nahestehenden Angehörigen, Freund oder Freundin, der es vielleicht nicht mehr so gut geht, nochmal einen letzten Wunsch erfüllen zu möchten. Und da ist nochmal gesagt, wie gesagt, ganz niederschwellig erstmal anfragen, gerne hier bei dem zuständigen Verband, das wäre jetzt hier Rhein-Main-Gebiet, per Telefon, per Mail erst einmal vorfühlen.
Oder über das Kontaktformular.
Über das Kontaktformular natürlich auch. Dann wird man direkt weitergeleitet für alle Notwendigkeiten, die noch zu erledigen sind, ne? Sprich ärztliches Attest, ob man eine Patientenverfügung braucht, ne? Was definitiv vielleicht nochmal gewünscht ist. Und dann wird auch schon der Termin nach Möglichkeit gesucht, vereinbart und entsprechende Freiwillige organisiert.
Genau. Ja. Und ich denke, die Care-Message hier ist einfach, dass man da keine Berührungsängste haben soll. Das haben wir ja im Interview auch rausgehört. Und das ist schön rausgekommen. Einfach anfragen und was möglich ist und was nicht, das wird man dann schon in Erfahrung kriegen, in Erfahrung bringen. Und im Zweifelsfall ist immer mehr möglich, als man denkt.
So sieht's aus, ne? Und dann, glaube ich, gibt's an der Stelle nichts mehr, was wir persönlich verbessern können, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Wunsch hat, der erfüllt werden soll, aber ich denke, Mensch, das ist ja echt ein tolles Projekt und ich hätte auch Lust, das weiter zu unterstützen. Spenden sind natürlich immer eine ganz, ganz große Hilfe für jeden einzelnen Wunsch, für jedes Projekt und für die Arbeit natürlich auch der Helferinnen und Helfer. Auch hier verlinken wir euch dann nochmal die entsprechenden Möglichkeiten, dies zu tun.
Ich musste ganz oft bei dem Interview auch jetzt irgendwie noch an unseren Opa denken. Da sind wir auch mal so eine Art kleiner Wünschewagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es auf Mikro gesagt habe oder hinter den Kulissen. Aber wir fahren den ja auch manchmal zum Restaurant und dann habe ich auch mal so das Gefühl, das ist so wie so ein kleiner Wunsch, der da nochmal in Erfüllung geht.
Auf jeden
also
Fall.
Man macht den Leuten eine Riesenfreude, das, wenn ich allein schon bei unserem Opa sehe, was Essen geben bedeutet.
Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch vielleicht das ganz Schöne an dieser heutigen Folge auch nochmal, dass man ja auch gehört hat, was wirklich manchmal auch die kleinen Dinge ausmachen nochmal für jemanden, der eher am Ende als am Anfang seines Lebens steht.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
So, da geht die Folge schon wieder dem Ende entgegen, liebe Julia.
So,
aber keine Sorge, ich habe uns heute noch was, ich habe noch was ganz Besonderes vorbereitet. Bevor wir zum Real-Outro kommen, habe ich noch mir eine kleine Mini-Rubrik überlegt, und zwar der Hoffnungsmacher aus dem Alltag. Ohne Jingle, aber ich habe irgendwie gedacht, wir wollen ja die ganze Folge jetzt hier nur positiv gestalten und nicht über irgendwelche negativen Sachen aus dem Gesundheitssystem berichten. Und dann habe ich mir gedacht, wir können ja auch mal selber noch erzählen, so positive Momente aus unserem Alltag, die uns glücklich gemacht haben. Mein Beispiel, was ich diesmal mitgebracht habe, ist einfach meine letzte Fortbildung und die daraus entstandenen Erlebnisse. Ich habe jetzt zuletzt eine Sono-Fortbildung gemacht für Atrosono, also über Gelenksonographie. Und ich muss sagen, dass immer wieder toll oder ein tolles Gefühl ist, wenn man irgendwie was sich persönlich fortbildet und was lernt und es dann im Alltag umsetzen kann und dann irgendwie so kleine Erfolgserlebnisse feiert. Bei mir war das jetzt zum Beispiel in den letzten Diensten immer so, dass dann einfach bei Kindern auch so Fraktursonographie und sowas, da sieht man echt total viel. Also war ich beeindruckt. Gestern erst wieder irgendwie einen Jungen, eine Mittelhandfraktur, und da war ich schon verblüfft. Ich habe so gedacht, ja okay, das könnte schon was sein, ich schicke mal zum Röntgen. Dann war es genau an dem Punkt, wo ich es auch geschaltet hatte. Und
mega.
Fand ich schon cool, muss ich sagen. Bei so einem kleinen 5 oder vielleicht war auch älter. Sagen wir zwischen 5 und 10. Ja, also Leute, ihr müsst eure Erfolgserlebnisse euch selbst auch im Teilzeit kreieren und stay positive.
So ist es. Was mich immer besonders glücklich macht, ist, wenn ich einen Hund sehe in meinem Alltag und ich ihn auch streicheln kann.
Perfekt.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen,
was andauernd ist in der Praxis.
Selten, aber manchmal kommt tatsächlich der ein oder andere Hund rein und dann sehe ich das so durch diese Tür und denke mir so, oh, ja, dann geht's mir besser. Was mich auch mal glücklich macht oder immer so ein bisschen den Tag auch erheitert, gerade wenn man im Gespräch ist mit älteren Menschen, und ich finde, das ist immer sehr interessant, wie der Name Riemenschneider tatsächlich doch für viele ein Begriff ist. Ne? Ich glaube, uns, wenn wir jetzt nicht drauf angesprochen wären, wäre das eigentlich niemals begegnet, so die Story behind. Und wahrscheinlich habt ihr oder viele da draußen noch nie so wirklich was gehört, außer
dem Podcast.
Dem Podcast und dass da zwei Leute Riemenschneider heißen. Aber tatsächlich ist das ein relativ bekannter Name für viele, die sich auch für Schnitzereien und Bildhauerei interessieren. Oder die auch aus dem Fränkischen kommen und zum Beispiel in Würzburg leben oder gelebt haben. Da war ich nämlich zuletzt gewesen auf einem Praxisausflug mit einer kleinen Stadtrundführung. Und da ist man auch über den Namen Riemenschneider gestolpert. Ne? Wir wussten es ja schon durch unseren Vater auch. Ne? Und man wird ja auch mal durch den einen oder anderen Patienten darauf hingewiesen, dass es da ja eine etwas berühmtere Person mal gegeben hat. Und kommt dann ins Gespräch. Und dann geht es auch häufig um die Riemenschneider-Madonnen-Statuen. Schnitzereien, wie man es auch nennen mag. Ne? Und wir hatten ja auch mal eine Stadtführung gemacht. Felix, da habe ich dann wieder dran gedacht auch, wo wir hier durch die Frankfurter Altstadt gelaufen sind. Und dann gab es ja auch eine Riemenschneider-Madonna. Und kannst du dich noch daran erinnern, was die Charakteristika sind?
Weiß ich noch. Die haben Locken.
Ja, und was noch?
Das weiß ich nicht.
Ja, die Locken sind mir nicht auf dem Kopf geblieben, als wir drüber gesprochen hatten. Ja. Aber sonst für alle, die jetzt mal in irgendwelchen Städten diese Madonnenstatuen sehen, was ist ein richtiger Riemenschneider? Ne? Also, lockiges Haar, mandelförmige Augen, eine lange, schlanke Nase und spielerische Beine. Ne, die stehen da immer so ein bisschen so einer tänzelnden Körperhaltung, da habe ich gelernt.
Uiuiui.
Ja, also ich muss sagen, das finde ich immer noch, das sind auch für mich immer so kleine Erinnerungen, die ich auch so an den Krankenhausalltag habe, wenn dann jemand immer sagt, ach, Riemenschneider, gab es da dich bei so einem berühmten Maler und Bildhauer? Und dann immer so, ja, ist ein ganz nettes Gespräch.
Ja, ich denke, also das ist tatsächlich was, worauf man häufiger angesprochen wird, als man denkt. Und ich wurde tatsächlich auch schon in Amerika darauf angesprochen, und zwar im Jahr 2008, wo ich mich auf dem USA-Austausch befand. Und da wurde ich tatsächlich, sonntags geht man ja da in die Kirche, wurde ich vom Pfarrer darauf angesprochen, hier Riemenschneider. Echt? Und so. Ja, krass. Ne? Krass, also als wir aus der Kirche rauskamen, so besonders, habe ich so gedacht, ja, wie? Also da muss ja jemand schon mal vorab gesagt haben, wer da kommt.
Okay, krass.
Wieso soll mich sonst jemand auf meinen Nachnamen ansprechen? Das ist einfach so, er hat so einen random German Guy, der jetzt hier einmal in der Kirche da dabei war.
Ja, oder er hat halt wirklich die Arbeit sehr geschätzt.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also
ich glaube, es gibt auch gar nicht so wenige, ne? Also, beziehungsweise, das hatte diese Stadtführerin auch gesagt, die also vom Riemenschneider selbst geschnitzt wurde, überschaubar, aber es gibt halt viele Menschen in diesem Atelier, der Werkstatt, die da gearbeitet haben, und viele, die tatsächlich auch in diese Werkstatt kamen, um seine
Handwerkskunst.
Art Handwerkskunst genau zu lernen. Ne? Also ich glaube, tatsächlich ist es gar nicht so
selten.
Ja.
Und was antwortest du drauf, wenn dich jemand darauf anspricht, ob ihr verwandt seid? Ich kann dir genau sagen, was ich nämlich immer sage.
Ich sage nämlich auch immer das Gleiche wie du, weil das hat uns immer unser Vater nämlich gesagt. Ja. So. Also ich würde mal sagen, ja, aber genau kann man es nicht sagen, weil nämlich damals die Kirchenbücher verbrannt wurden und deswegen kann man es nicht mehr genau nachvollziehen.
Ja.
Und du?
Ich sage, ja, unser Vater hat mal Ahnenforschung betrieben und wahrscheinlich schon, aber der hat ja auch 9 Kinder gehabt, also von daher...
Ah,
so sage ich immer.
Ja, sehr gut.
Und ist ja schon mehrere hundert Jahre her, also von daher.
Ja, und dann, man merkt ja schon, dass man
dann
ja...
Dann zieht man sich aus dem Gespräch zurück.
Na gut, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ende der Geschichte.
Das war Auf Messerschneide. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, folgt uns doch bei Instagram ams-podcast oder schreibt uns mal eine E-Mail auf aufmesserschneidepodcast@gmail.com. sind wir hier für euch erreichbar. Ansonsten freuen wir uns natürlich über 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, bis bald. Bussi, Baba. Thank you.